Eine Frage. Kennen wir den Unterschied zwischen wirklichem christlicher Überzeugung und bloßem Glauben? Also theoretischer Glaube oder passiver Glaube oder praktischer Glaube, aktiver Glaube. Ob wir in Gottes Kirche bleiben, hängt möglicherweise von unserer Antwort ab. Und der Titel werde ich wohl nennen passiver/aktiver Glaube. Zum Zeitpunkt unserer Taufe sagten wir vielleicht oder auch nicht in diesem Wortlaut, aber wir würden die Kirche Gottes nicht verlassen. Und es gäbe kein Zurück. Kein Zurück in die Welt, wo wir rausgegangen sind. Wir würden immer in der Nähe von Gott bleiben und mit ihm wandeln, egal was passiert. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört oder sogar selbst gesagt. Heute sind einige Personen nicht mehr bei uns. Warum aber? Was veranlasste die Person, sich von der Wahrheit abzuwenden? Was machte ihn zum Ungläubigen? Was machte die Person zum Ungläubigen? Und wie können wir uns sicher sein, dass wir dem schlechten Beispiel nicht folgen? Sind wir von unserer Überzeugung überzeugt? Schlagen Sie bitte mit mir auf, Markus 9, und lesen wir die Verse 17 und 18. Markus 9, angefangen mit Vers 17. Ich lese es aus der Neuen Genfer, ansonsten von der Luther 2009. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Es hat wohl was gefehlt. Lesen wir weiter, die Verse 21 und 22. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus, den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Vers 22. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Eine ergreifende Bitte des Vaters von dem Jungen, der Christus um Hilfe für seinen Sohn anflehte. Der Mann war sich nicht sicher, ob Christus etwas tun würde oder ob Christus etwas tun konnte. Die Verse 23 und 24. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles, alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Verstehen wir die wahre Bedeutung dieser Bitte? Der Vater wollte glauben, brauchte aber Hilfe, um seinen Zweifel zu beseitigen. Er brauchte Hilfe, um seinen Unglauben zu überwinden. Jeder von uns hat zuweilen Zweifel. Wir wollen glauben, wir denken, wir glauben, aber wir sind nicht völlig überzeugt, nicht hundertprozentig. Vielleicht kommt da noch ein anderes kleines Problem hinzu. Und dann, aus dem Zweifel, wird es noch weniger. Sagen wir mal, wir hatten 70% Glauben, dann kam ein kleines Problem und dann schwindete es auf 20 oder sogar 30%. Wenn man uns zum Beispiel fragen würde, glaubst du, dass die Kirche Gottes ist, würde unsere Antwort sicher lauten, ja, natürlich glaube ich das. Aber würden wir die gleiche Antwort geben, wenn man uns fragen würde, sind wir völlig davon überzeugt, zu 100% überzeugt, dass es die richtige Kirche ist? Um völlig überzeugt zu sein, müssen wir alle unseren Zweifel ein für alle Mal überwunden haben. Wenn diejenigen, die die Kirche Gottes verlassen haben, völlig überzeugt gewesen wären, dass dies Gottes Kirche ist, hätten sie sie nie verlassen. Die Personen, die waren nicht wirklich oder nicht völlig überzeugt. Deshalb sind sie auch nicht mehr bei uns. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glauben und überzeugt sein. Wenn man erst einmal überzeugt ist, hat man den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Es gibt kein Zurück mehr, denn dann hat man alle Argumente und auch die Zweifel überwunden. Aber es braucht Überzeugung. Wir alle in Gottes Kirche brauchen mehr Überzeugung, nicht nur einfachen Glauben. Der Unterschied zwischen jemandem, der in der Kirche bleibt, und jemandem, der sie verlässt, ist der Unterschied zwischen Glauben mit Überzeugung und Glauben ohne Überzeugung. Die Bibel definiert den Glauben als, lesen wir Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Aus der Menge Bibel. Es ist aber der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man mit Augen nicht sieht. Wenn man etwas sieht, dann braucht man es nicht mehr glauben. Es ist ja vorne dran. Man sollte es glauben, wenn man es nicht sieht. Ein wichtiger Teil des Glaubens ist die Überzeugung. Eine Eigenschaft, die vielleicht bei einigen heute fehlt. In Apostelgeschichte 18 erfahren wir, dass Apollos, ein Jude, das Alte Testament benutzte, um seinen eigenen Leuten zu beweisen, dass Christus der Messias war. Er war ein gebildeter, ein wortgewandter Mann und kannte sich bestens in der Heiligen Schrift aus. Lesen wir dies in Verse 24 und 25. Apostelgeschichte 18, Verse 24 und 25. Diesmal aus der Luther 2009. Es kam aber ein Jude mit Namen Apollos nach Ephesus, von Geburt aus Alexandria, ein beredeter Mann und ein Kenner der Schriften. Dieser war unterwiesen im Wege des Herrn und brennend im Geist, redete und lehrte er genau vom Herrn, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Warum? Warum war Apollos in der Lage, die Leute zu überzeugen? Die Tatsache, dass er selbst von seiner Überzeugung völlig überzeugt war, half natürlich erheblich. Lesen wir Vers 28. Denn er widerlegte den Juden kräftig und bewies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus sei. Können wir das auch tun? Können wir jemanden mit den Schriften widerlegen, wie Apollos es tat, und zeigen, dass Christus Jesus ist? Beachten wir die Bibel, die Überzeugung Abrahams, wie es beschreibt. Römer 4, die Verse 20 und 21. Römer 4, angefangen mit Vers 20, nochmals aus der neuen Genfer. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute, und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist der Glaube mit Überzeugung. Er öffnet alle Türen und hilft uns, alle Versuchungen zu widerstehen. Er überwindet alle Gefühle der Entmutigung oder der Niederlage. Wenn wir diese Art von Überzeugung haben, können wir sicher sein, dass wir immer in der Kirche Gottes bleiben werden. Halten wir manchmal die Wahrheit für selbstverständlich? Tun wir das nicht? Machen wir uns die Mühe, die Dinge zu überprüfen, sie zu beweisen und zu verstehen, aber nicht zu prüfen, um Fehler zu finden, so wie es Herr Hahnstein letzte Woche gesagt hat. Das haben einige getan und diese sind nicht mehr bei uns, weil sie dachten, sie haben etwas erkannt, was die Predigerschaft nicht erkannt hat. Sie surfen im Internet, suchen nach anderen Predigern, andere Apostel, Predigern in Anführungsstrichen. Aber was sagt die Bibel? Schlagen wir auf Römer 10, Vers 15. Römer 10, Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Das sind keine Prediger, die von Gott gesandt wurden. Das müssen wir erkennen. Deshalb ist es besser, seine eigene Bibel zur Hand zu nehmen und mitzulesen, nachzulesen. Überzeugung erfordert Handeln. Sie erfordert Anstrengung. Die Vertiefung unserer Überzeugung erfordert eine größere Anstrengung. Wir müssen härter arbeiten, uns mehr anstrengen, mehr studieren, mehr beten, von allem etwas mehr, weiterbilden. Wir sollen nicht stehen bleiben. Eines Tages brachten vier Männer einen Gelähmten zu Christus, aber sie konnten nicht in die Nähe von Christus vordringen, weil die Menge um ihn herum war. Die Männer wussten, sie waren überzeugt, dass wenn Christus den Gelähmten sehen würde, er ihn heilen würde. Daher war es ihre Aufgabe, einen Weg zu finden, um in seine Nähe zu kommen. Sie waren entschlossen, überzeugt, 100% überzeugt, ihren Teil zu tun. Lesen wir Markus 2, den Vers 4. Markus 2, Vers 4. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Stellen wir uns das vor. Die kamen direkt durchs Dach. Ihr Glaube bewegte sie zum Handeln, auf diese Idee erstmal zu kommen. Das Entfernen des Dachs war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Es erfordert Einfallsreichtum, Mühe, aber es gelang ihnen. Der Weg ist das Ziel. Christus wunderte sich und sagte in Vers 5, in dem gleichen Kapitel, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünde sind dir vergeben. Und der Mann, er wurde geheilt. Können wir unsere Aufgaben vernachlässigen und aufrichtig erwarten, dass Gott alles für uns tut? Überzeugung erfordert viel mehr, als die Arme zu verschränken und tatenlos darauf zu warten, dass etwas geschieht. Wir können es natürlich versuchen, aber es wird sich mit Sicherheit nichts tun. Denn die Werke, sie sind tot. Ohne Werke, lesen wir Jakobus 2, Vers 17. Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Wir müssen schon etwas tun. Die Bibel sagt auch, was deine Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tue. Prediger 9, Vers 10. Dies war aus der Menge Bibel. Alles, was deine Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tue. Der Glaube in uns, er soll wachsen, so wie es Paulus in 2. Thessaloniker 1, Vers 3 sagte. Schlagen Sie mit mir auf, 2. Thessaloniker 1 und lesen wir Vers 3. 2. Thessaloniker 1, Vers 3. Wir schulden Gott allezeit Dank für euch, Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst außergewöhnlich und die Liebe eines jeden unter euch füreinander nimmt zu. So sollte es bei uns sein. Der Glaube in uns sollte wachsen, aber nicht nur der Glaube, auch die Liebe, so wie es hier steht. Die Bibel erzählt auch die Geschichte einer Frau, die 12 Jahre lang an einer Blutung gelitten hat. Lesen wir diesen Matthäus 9, die Verse 20 und 21. Matthäus 9, angefangen mit Vers 20. Und sie, eine Frau, die seit 12 Jahren an einer Dauerblutung litt, trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich gesund. Dann werde ich gesund. Beachten wir dies. Die Frau war davon überzeugt. Überzeugt, dass sie gesund werden würde, wenn sie nur das Gewand von Christi berührte. Sie fand ihren Weg durch die Menge zu Christus und sie berührte ihn. Vers 22 im selben Kapitel. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sagte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau war geheilt von dieser Stunde an. Von dem Augenblick an war die Frau gesund und sie wurde geheilt. Schlagen wir auch auf Markus 5 und lesen wir 25 bis 34, die Parallelstelle in Markus 5. Markus 5, angefangen mit Vers 25. Da war auch eine Frau, die hatte seit 12 Jahren eine Dauerblutung und hatte viel erlitten und viele Ärzte und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür verbraucht. Aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge um und sagte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass dich das Volk bedrängt und sagst, wer hat dich berührt? Da sah er sich um nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Vers 34, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Sie war 100% überzeugt und sie wurde auch geheilt. Ist unser Glaube ohne Überzeugung, ohne Taten? Die Gemeinde Gottes ist auf dem richtigen Weg. Aber jeder von uns braucht Überzeugung, um auf dem richtigen Weg bleiben zu können. Es ist höchste Zeit, dass wir alle das erkennen. Glaube erfordert Überzeugung, aber auch Aktion. Jesus gab uns ein Beispiel in allem, in Haltung, in Überzeugung und auch in der Liebe, wie wir es gelesen haben. Er wusste, warum er auf Erde war. Er war völlig überzeugt von seiner Mission und was sein Vater von ihm erwartete. Auch wir müssen von unserer Berufung und von unserer Mission überzeugt sein. Die Überzeugung Christi muss durch Gottes Heiligen Geist in uns sein. Schauen wir uns an, wie Christus gebetet hat, bevor er Lazarus wieder zum Leben erweckte. In Johannes 11, angefangen mit Vers 41. Johannes 11, Vers 41. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Was für eine überzeugte Haltung, um ein Gebet zu beginnen. Das ist völlige Überzeugung. Bevor er irgendwas von Gott erbat, sagte Christus: Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Woher wusste Christus, dass Gott ihn hörte? Aufgrund seiner Überzeugung. Vers 42. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber wegen der vielen Menschen, die hier dabei stehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Er war überzeugt. Dann fügte Christus hinzu. Das haben wir schon gelesen. Das war das ganze Gebet von Christus. Das Einzige, was ihm noch zu tun blieb, war Lazarus zu befehlen, herauszukommen. Und Lazarus kam heraus. Ich kann nicht sagen, dass ich jemals das Gebet von Herbert W. Armstrong gehört habe. Ich kann nur sagen, was ich gelesen habe. Wenn er jemanden salbte, werden sie wissen, was Gebet mit Überzeugung ist. Demütig, aber kühn und eindringlich forderte Herbert W. Armstrong Gottes Verheißung der Heilung ein. Er erinnerte Gott daran, dass wenn wir unsere Sünden bereuen und uns im Glauben an ihn wenden, er verspricht uns zu heilen. Wir alle brauchen diese Art von Überzeugung in unserem Gebeten. Das Gebet des Glaubens. Schlagen Sie mit mir auf Jakobus 5 und lesen wir Vers 15. Jakobus 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Manche Menschen gehen an der Wahrheit vorbei, ohne sie zu bemerken. Andere, die stolpern sogar über die Wahrheit. Wieder andere lernen etwas über die Wahrheit, sind aber nicht bereit, sich von ihren Überzeugungen bzw. von ihr überzeugen zu lassen. Aus Angst, ihre Lebensweise ändern zu müssen, so wie es Herr Schell schon sagte in der Kurzpredigt. Ach, das Leben ist so schön, hab genug Kohle, Geld, bin gesund. Wieso soll ich der Stimme Gottes folgen? Keine Freude mehr, keinen Spaß mehr haben. Wer sagt überhaupt, dass wir keinen Spaß haben? Keine Freude am Weihnachtsfest. Ach, und die freudigen Kinder, die leuchtenden Augen, wenn sie die Geschenke öffnen. Und das ach so tolle Ostern, welches bald beginnt. Das sind alles Feste, die von Heiden gefeiert wird, nicht von uns. Das sind heidnische Feiertage und Gott verbietet uns, diese zu halten. Flieh vor diesen Dingen. 1. Timotheus 6 und lesen wir Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, nach Liebe, nach Geduld und auch Sanftmut. König Agrippa gehörte zu dieser letzten Gruppe. Er wollte nicht überzeugt werden. Er fühlte, dass er keine Bekehrung nötig hatte. Lesen wir dies zusammen in Apostelgeschichte 26, angefangen mit Vers 1. Apostelgeschichte 26, angefangen mit Vers 1. Agrippa aber sagte zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles, weswegen ich von den Juden beschuldigt werde, heute vor dir verantworten soll. Vers 3. Vor allem, weil du alle Sitten und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter diesem Volk in Jerusalem zugebracht habe, kennen alle Juden, die mich von Anbeginn gekannt haben, wenn sie es bezeugen wollten. Denn ich habe gemäß der strengsten Richtungen unseres Glaubens an Pharisäer gelebt. Und nun stehe ich da und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott unserem Väter gegeben wurde. Vers 7, zu der unsere 12 Stämme mit anhaltendem Gottesdienst Nacht und Tag zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich geachtet, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte ich auch bei mir selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu des Nazareth tun, was ich ja auch in Jerusalem getan habe. Und viele Heilige sperrte ich ins Gefängnis, wozu ich von den Hohepriestern Vollmacht bekommen hatte. Und wenn sie getötet wurden, half ich, das Urteil zu sprechen. Und durch alle Synagogen hin peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern. Und überaus wütend gegen sie verfolgte ich sie auch, bis in die fremden Städte. Vers 12, als ich dabei mit Vollmacht und im Auftrag des Hohepriesters, der Hohepriester, auch nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde niederfielten, hörte ich eine Stimme zu mir reden. Sie sagte auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sagte, Vers 15, Herr, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich zum Diener und Zeugen dessen bestimme, was du gesehen hast und was ich dir noch offenbaren will. Und ich will dich erretten vom Volk und von der Nation, unter die ich dich jetzt sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht gehorsam, sondern verkündete denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun, zu bereuen, sich zu Gott zu bekehren und rechtschaffene Werke der Buße, besser der Reue, zu tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel festgenommen und versucht, mich zu töten. Aber durch Gottes Hilfe ist es mir gelungen und stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge beiden, Kleinen und Großen, und sage nichts außer dem, was den Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen wird. Dass Christus leiden sollte, um als erstes durch die Auferstehung von den Toten dem Volk und den Nationen ein Licht zu verkünden. Vers 24, als er aber diese zur Verantwortung sagte, sagte Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen. Die große Gelehrsamkeit bringt dich von Sinnen. Er aber sagte, edelster Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Denn der König, zu dem ich freimütig rede, weiß um diese Dinge. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Glaubst du den Propheten König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa sagte zu Paulus, es fehlt nicht viel, dann überzeugst du mich, ein Christ zu werden. Ja, in der Tat, König Agrippa glaubte, war aber nicht bereit, sich überzeugen zu lassen, wie wir es in Vers 28 gelesen haben. Er war glücklich, ein König zu sein, glücklich, so zu leben, wie er es tat. Er brauchte nichts zu ändern, schon gar nicht, um ein Christ zu werden. Was bedeutet hätte, viele Dinge in seinem Leben aufzugeben, sich von der Lust abzuwenden und die Lehren der Bibel zu befolgen? Viele Menschen tun dies jetzt, aber Gott sagt uns, 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. In Vers 16 lesen wir, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Vers 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. All das war zu viel verlangt von König Agrippa. Könnte das vielleicht auch unsere Einstellung sein? Machen wir uns manchmal selbst etwas vor, indem wir hoffen, dass Gott versteht, wenn wir wissen, dass wir unseren Teil vernachlässigen? Verschließen wir unseren Geist vor bestimmten Aspekten der Wahrheit, die es erfordern würde, Dinge in unserem Leben zu ändern, die wir nicht ändern wollen? Jakobus schrieb in Jakobus 2, Vers 17, Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Die Werke, die in diesem Vers erwähnt werden, beziehen sich auf unseren Teil des Glaubens. Diese Werke können erfordern, dass wir unsere Gewohnheiten, unsere Art zu denken und zu leben ändern. Es kann für uns bedeuten, mehr zu beten, mehr zu leben, mehr zu lernen, um ein besseres Vorbild zu sein, geduldig zu sein zum Beispiel. In Judas 3 lesen wir, Geliebte, da ich in allen Eifer daran setzte, um euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt es ich für nötig, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft. Wir müssen kämpfen für den Glauben. Wir können nicht nur da liegen, da sitzen und die Hände verschränken. Auch in Offenbarung 2, Vers 19 lesen wir, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und deine Ausdauer oder deine Geduld und weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Wir sollen wachsen im Glauben, zunehmen. Wenn wir unseren Teil nicht erfüllen, können wir nicht überzeugt sein, dass Gott unsere Gebete erhört. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Sogar die Dämonen glauben und sie zittern. Vers 9 im gleichen Kapitel. Die Teufel, die glauben. Der Teufel glaubt und zittert. Ja, sogar die Dämonen. Die Jünger Christi vor ihrer Bekehrung waren nicht wirklich überzeugt. Sie glaubten nur an Christus. Stellen wir uns das mal vor. Nachdem sie 3,5 Jahre mit ihm verbracht hatten, nachdem sie ihn Tag und Nacht lehrten, hörten, hatten sie immer noch Zweifel in ihrem Verstand. Sie waren nicht völlig von der Wahrheit überzeugt. Es fehlte ihnen der Geist Gottes. Sie konnten nicht weiter gehen als bis zu den Grenzen ihres menschlichen Verstandes. Die Jünger waren entrüstet, als Christus ihnen sagte, Matthäus 26, Vers 31. Matthäus 26, Vers 31, da sagte Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern oder Anstoß. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Petrus widersprach diesem Anspruch oder diesem Ausspruch. Lesen wir Vers 33. Petrus aber antwortete ihm, wenn sie sich auch alle an dir ärgern, so werde ich mich doch niemals ärgern. Petrus war sich seiner Sache sicher. Oder nicht? Er war sich sehr sicher. Aber nicht völlig überzeugt. Obwohl er dachte, er sei es. Er glaubte mit seinem fleischlichen Verstand, ohne die geistliche Kraft zu haben, die seinen Glauben stützte. Was sagte Christus in Vers 34? Jesus sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Wieder einmal war Petrus mit dieser Aussage nicht einverstanden. Er würde seinem Meister das Gegenteil beweisen. Vers 35. Petrus sagte zu ihm, wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich nicht verleugnen. Aber das Gleiche sagten alle Jünger. Und wie war es? Lesen wir Vers 56. Aber das ist alles geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn alle Jünger und alle flohen. Die Einstellung der Jünger änderte sich jedoch nach ihrer Bekehrung völlig. Sie wurden Männer mit Mut, Männer mit Glauben, mit Überzeugung, nachdem sie Gottes Geist empfangen hatten. So sollten auch wir sein. Wir sollen Mut haben, Glauben und auch Überzeugung. Auch wir haben heute in der Kirche Gottes diesen Geist des Glaubens und des Mutes und die Überzeugung empfangen. Wir müssen zulassen, dass er uns überzeugt. Leider nutzen einige den Geist Gottes einfach nicht, um ihnen zu helfen, in der Überzeugung zu wachsen. Glauben wir vielleicht, dass wir, wenn wir persönliche Zeuge eines großen Wunders wären, überzeugt würden? Oder wären wir so wie Gideon? Schlagen wir auf Richter 6 und lesen wir die Verse 37 bis 40. Richter 6, angefangen mit Vers 37. Sieh, so will ich geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf die Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so werde ich merken, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du geredet hast. Und es geschah so, als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus, presste den Tau aus der Wolle und füllte eine ganze Schale mit Wasser. Das war ein Wunder und es hatte ihm gelangt, es hatte ihm gereicht. Vers 39, und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, weil ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es allein auf der Wolle trocken war und Tau ringsum auf dem ganzen Boden. Der Mensch, er neigt dazu, zu vergessen, auch die Wunder zu vergessen. Schon viele Male haben wir das Gleichnis gelesen, des reichen Mannes und Lazarus. Als der reiche Mann sah, was mit ihm geschah, rief er um Hilfe. Hilfe für die anderen Mitglieder, für seine Familie. Lesen wir Lukas 16, die Verse 27 bis 29. Lukas 16, angefangen mit Vers 27. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Abraham sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Der reiche Mann wollte ein Wunder, in der Hoffnung, seine 5 Brüder dadurch überzeugen zu können. Lesen wir weiter, Vers 30. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun, dann würden sie bereuen. Die menschliche Vernunft, das ist es, was die Welt glauben will. Christen denken heute, sie würden bereuen und glauben, wenn sie Christus mit Macht und mit Herrlichkeit wiederkommen sehen. Aber da irren sie sich. Wunder allein können niemanden dauerhaft überzeugen. Wie Abraham sagt in Vers 31 im selben Kapitel. Er sagt zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Genauso kann kein Wunder sie jemals überzeugen. wenn sie nicht mit dem überzeugt werden können, was bereits in der Bibel offenbart ist. Das Wunder unserer Berufung. Das größte Wunder in unserem Leben geschah, als Gott uns nach unserer Taufe uns seinen Geist gab. Wie Johannes schrieb in Offenbarung 3, Vers 3, lesen wir nur den ersten Satz. Offenbarung 3, Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Beherzige es und kehre um. Beherzige es und kehre um. Ja, in der Tat denken wir daran, wie wir berufen wurden. Wie alles geschah, an das Wunder, zu den ganz wenigen Auserwählten zu gehören. Die ganze Segnungen und Heilungen, die wir erfahren durften und wie oft Gott schon in unserem Leben eingegriffen hat. Lesen und studieren wir die Bibel mit dem Gedanken im Hinterkopf. Lernen wir, wie die Männer Gottes kämpften, wie sie sich bemühten, ihre Zweifel, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Wachet, steht im Glauben. Lesen wir diesen 1. Korinther 16, Vers 13. Wacht, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Doch am Ende war es immer Gott, der uns zum Sieg führt. Nicht sie haben ihre Kämpfe gewonnen oder nicht wir. Gott war es. Er gewinnt alle unsere Kämpfe. Aber wir müssen davon überzeugt sein und auch unseren Teil tun, unsere Verpflichtungen erfüllen. Schlagen Sie mit mir auf Galater 3 und lesen wir Vers 12. Was schreibt die Bibel? Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern nur der Mensch, der es ganz erfüllt, wird dadurch leben. Nicht nur glauben, wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen an Christus glauben. Und wir müssen den Glauben Christi haben in uns. Wenn wir von Gottes Wahrheit völlig überzeugt sind, kann uns nichts dazu bringen, uns von Gott abzuwenden. Wir werden keinen Zweifel mehr haben, dass wir in Gottes Gemeinde sind und dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wir können ihm bedingungslos vertrauen. Wie Paulus schrieb in Römer 8, Vers 33, Römer 8, angefangen mit Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes, Vers 39, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist völlige Überzeugung. Es ist lebendiger Glaube. Praktischer Glaube. Glaube mit Werke. Aktiver Glaube. Schlagen Sie mit mir auch auf 2. Timotheus 4 und lesen wir die Verse 7 und 8. Wir wollen alle dies auch hören, was wir lesen in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechten Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Schauen wir uns auch an die letzte Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen worden bist und das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast.